Man muss immer daran denken, was ist der Zusammenhang, in dem das gesprochen wird. Wir befinden uns im Jahre 520 vor Christus und die Situation der Juden ist schwierig. Der Tempelbau will nicht recht vorankommen. Der Sacharja und Haggai predigen, dass das Volk den Tempel doch weiter bauen sollte. Trotz all der heidnischen Rebellion gegen die Juden. Und in diese Situation hinein bekommt also Sacharja diese Prophetie und sieht dann in die Ferne. Die Frage ist natürlich, wie weit in die Ferne? Aber das ist ja so, wir denken daran, dass der Prophet, wenn er in die Ferne blickt, dann sieht er einfach einen Punkt. Und der Punkt, von dem spricht er. Wenn man aber näher käme zu diesem Punkt, würde man feststellen, der Punkt ist ein Strich. Und das ist hier ganz typisch für Sacharja, wenn er hier spricht von einem Tag, da Gott den Geist ausgießen wird. Nun, wissen wir ja von den alttestamentlichen Stellen sonst, wissen wir ja schon sehr viel über die Geistausgießung. Von dem hat der Joel schon gesprochen und er hat das auch als Punkt gesehen, die Geistausgießung. Auch Jesaja hatten wir die zwei Stellen, Jesaja 32, Jesaja 44, die Stellen über die Geistausgießung und Hesekiel die drei Stellen, Hesekiel 36, Hesekiel 37, Hesekiel 39. Jedenfalls sind diese alle Geistausgießungsstellen betreffen dasselbe. Nämlich, dass Gott verheißen hat, eines Tages wird der Geist ausgegossen und dann kommt die messianische Zeit. Dann kommt die Herrlichkeitszeit. Und hier ist die Rede von dieser Geistausgießung. Ich werde Geist ausgießen über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem, den Geist der Gnade und des Flehens um Gnade. Das heißt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrten. Sie werden Jahwe anblicken. Und werden erkennen, was sie dem Jahwe angetan haben. Dass sie Schuldner sind, sozusagen. Sie sind schuldig, sie haben etwas getan, sie haben Jahwe verworfen. Nun, diese Textstelle wird ja zitiert in Johannes Kapitel 19, Vers 34. Einer von den Soldaten stach mit einem Speer in seine Seite, und sogleich kam Blut und Wasser heraus und dann geht es weiter. Johannes 19, Vers 34. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Vers 35. Und derjenige weiß, dass er Wahres sagt, damit ihr glaubt, denn diese Dinge geschahen, damit die Schrift erfüllt werde. Es wird kein Knochen an ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden sehen auf den sie durchstochen haben. Das ist Vers 37. Das heißt also, Johannes gibt uns eindeutig den Hinweis, dass diese Stelle, das Sehen auf den sie durchstochen haben, das bezieht sich auf die Juden, die den Messias verworfen haben. Jenes Geschlecht bitte. Nicht die Söhne werden für die Sünden ihrer Väter bestraft, sondern wer gesündigt hat, wird für das bestraft, was er getan hat. Und wenn hier die Rede ist von jemandem, der auf ihn blickt und den er durchbohrt hat, dann ist natürlich das dieses Geschlecht und nicht irgendwelche Leute, die 2000 Jahre später leben. Ja? Die haben das ja nicht getan. Also, das ist das Erste. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrten, bezieht sich also auf diese Generation, die den Messias verworfen hat, als er bei ihnen war. Jahwe war bei ihnen, hat sie besucht und sie haben ihn durchbohrt. Ja, und jetzt ist die Frage, ja, aber wann geschah denn das, dass sie ihn anblickten und dass sie dann wehklagten über ihn? Und sogar die einzelnen Frauen und die einzelnen, also jeder besonders und das Haus Levi besonders und das Haus der Semiter besonders und alle übrigen Geschlechter besonders. Das heißt, jeder Einzelne muss erkennen, was er getan hat. Jeder Einzelne muss erkennen oder wird erkennen, sagt hier Sacharja, und wird wehklagen. Nun, jetzt denken wir mal zurück. Als Jesus gekreuzigt wurde, da haben sie nicht geklagt, da haben sie gelacht. Aber eine Zeit später wurde das Evangelium verkündigt, der Geist wurde ausgegossen, zuerst einmal nur auf die 120, und dann wurde das Evangelium verkündigt. Und was haben die Juden dann getan? Es ging ihnen durchs Herz und sie sagen, was sollen wir jetzt tun? Ein Schrecken überfällt sie, was sollen wir jetzt tun? Und er sagt, tut Buße und bekehrt euch, lasst euch taufen. Der Geist wirkte schon, bevor er in ihnen wohnte, wirkte er dieses innerliche Überführtsein, tiefstes Überführtsein, sodass der Geist selber hier schon also arbeitete, ein Geist des Flehens um Gnade, heißt es im hebräischen Text, ein Geist der Gnade und des Flehens um Gnade. Das heißt, es geht hier um die Bekehrung der Juden. Aber die Bekehrung der Juden geschah nicht an einem Tag. Die Bekehrung der Juden begann am Pfingsttag, und zwar derer Juden, die ihn durchbohrt hatten, aber auch nicht alle. Aber das Thema, worum es hier geht, ist, dass dasselbe Volk, dieselben Juden, dieses Geschlecht, die ihn durchbohrt haben, dass die selber, und zwar jeder einzeln besonders, über seine Sünde klagen wird. Und wie geht's weiter? Vers Kapitel 13. An jenem Tag wird dem Hause David und den Bewohnern Jerusalems eine Quelle eröffnet sein für Sünde und für Unreinheit. Also an diesem Tag geht eine Quelle auf und jetzt kann jeder seine Sünden waschen. Kapitel 13, Vers 1. Kapitel 13, Vers 1. An jenem Tag, da geht die Quelle auf und jetzt waschen sie ihre Sünden. Und ab wann gilt das? Ab wann ist die Geistausgießung und ab wann ist die Quelle offen? Ab Pfingsten. Die Heilszeit beginnt mit der Intronisation des Königs und die Ausgießung des Geistes. Und Zacharia blickt in die Ferne und sieht in einem Punkt, was eigentlich eine Zeitdauer dann ist. Denn das ging ja dann eine Zeit lang. Also wir müssen Acht geben, dass wenn wir die Propheten lesen, dass wir uns hineinversetzen in die Zeit und immer dran denken, der Prophet, der sieht nicht alles. Der sieht einzelne Dinge. Ja. Und die andere Stelle ist Kapitel 14, die ist Vers 3. Kapitel 14, Vers 3. Eigentlich Vers 1, also siehe, ein Tag kommt für Jahwe, hier steht ein Tag, also ist klar, oder? Ein Tag. Kommt für Jahwe, da wird deine Beute verteilt werden in deiner Mitte, versammeln werde ich alle Völker nach Jerusalem zum Krieg. Kennen wir diesen Text nicht? Wir haben Joel studiert heute Morgen. Versammeln werde ich alle Völker zum Krieg. Was haben wir in Joel gelesen? Bitte? Ja, lesen wir Joel. Lesen wir Joel nochmal. Joel. Auch Krieg, doch. Steht dort. Joel 4, die kommt, Gott sagt, Gott setzt sich ins Tal Josaphat und sagt, bitte schön, kommt alle Völker, kommt, rüstet euch zum Krieg. Bitte schön, ich warte hier auf euch. Ja, aber ist auch Josaphat, oder? Beides. Und hier ist ein ähnlicher Fall. Also hier, ganz ähnlich spricht er hier. Gott versammelt alle Völker nach Jerusalem zum Krieg. Die Stadt wird eingenommen, die Häuser werden geplündert, die Frauen vergewaltigt werden, die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen. Aber der Überrest des Volkes wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und Jahwe wird ausziehen und wird Krieg führen gegen jene Völker. Also wir haben hier zweierlei. Einerseits haben wir, dass eine große Not ist in Jerusalem, also teilweise, nicht die ganze Stadt, aber teilweise, die Stadt wird eingenommen und die Häuser geplündert. Also es ist nicht alles zerstört, aber schreckliches Gericht. Einerseits, oder schreckliche Not einerseits über das Volk, aber andererseits der Überrest des Volkes wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und Jahwe wird ausziehen, wird Krieg führen gegen jene Völker, wie an dem Tag, an dem er Krieg führt, am Tag der Schlacht. Also jetzt geht Gott in den Krieg. Jetzt zieht er den Helm an sozusagen, jetzt zieht er in den Krieg. Jetzt nimmt er das Schwert in die Hand oder was auch immer. bei den Assyrern, das heißt es einmal, da steht Jahwe da und schlägt die Assyrer mit der Rute, schlägt er sie durch. Das ist, da muss ich schauen, welche Stelle war das? In Jesaja 10 irgendwo, wo war das? Oder Hesekiel? Nein, ich glaube, es war Jesaja. Da steht er da und schlägt die Assyrer genauso. Ich muss jetzt, Moment, Notes. Was ist mit Jesaja 10, Vers 26 bis 34? Lesen wir mal Jesaja. Jesaja 10. Dort ist die Rede von, der Herr der Heere wird über ihn die Geißel schwingen, wie in der Niederlage Midians am Felsen Oreb. Also da steht der Herr, nimmt seine Geißel und schlägt auf Assur ein. Und sein Stab, da hat auch einen Stab in der Hand, sein Stab wird über das Meer sein und er wird ihn erheben, wie er ihn über Ägypten erhob. Und es wird an jenem Tag geschehen, dass seine Last weichen wird von deiner Schulter. Also es geht um Assur, ja. Und dann heißt es weiter, Vers 33, siehe, der Herr der Heere haut mit Schreckensgewalt die Äste herunter und die Hochwüchsigen werden gefällt und die Emporragenden werden erniedrigt und er schlägt das Gestrüpp des Waldes nieder mit den Eisen und der Libanon fällt durch einen Mächtigen. Hier steht Gott am Tage der Schlacht, oder? Hier steht er und haut drein mit Gewalt und schlägt hier die Heere nieder, die Großen, diese riesigen Leute und das Gestrüpp des Waldes. Das ist aber nicht das einzige Mal. Das ist nur eine der Stellen, wo Gott eingreift zum Krieg, wo Gott Krieg führt, wie er sonst auch Krieg führt am Tage der Schlacht. Eine andere Stelle. Einmal reitet er auf einer Wolke, Jesaja 19, Vers 1, da reitet Gott auf einer Wolke nach Ägypten, Jesaja 19, Vers 1. Also er sitzt wie auf einem Pferd, aber er sitzt auf der Wolke, ja, und er reitet nach Ägypten, um Ägypten zu schlagen. Ja. Kommt auf einer Wolke. Oder Jesaja 34, Vers 6, da zieht er das Schwert. Das ist auch sehr interessant. Jesaja 34, Vers 6, das Schwert des Herrn ist voll Blut. Es ist gesättigt vom Fett, vom Blut der Lämmer und Böcke, vom Nierenfett der Witter, denn Jahwe hat ein Schlachtopfer in Bosra und eine große Schlachtung im Lande Edom und Wildochsen stürzen mit ihnen hin und Stiere mit kräftigen Ochsen und ihr Land wird trunken vom Blut und ihr Staub vom Fett gesättigt, denn Jahwe hat einen Tag der Rache, ein Jahr der Vergeltungen für die Rechtssache Zions. Hier tritt Gott ein für Zion, also für sein Volk, und er schlägt die Edomiter nieder. Und jetzt gehen wir zurück zu Sacharja. Dort steht Gott in großer, also Sacharja nochmal, Sacharja 14, Vers 3. Ja, Jahwe wird ausziehen, wird Krieg führen gegen jene Völker wie am Tage, an dem er Krieg führt, am Tag der Schlacht, und stehen werden seine Füße an jenem Tag auf dem Berg der Olivenbäume, auf dem Ölberg, der vor Jerusalem im Osten liegt, und der Berg, der Ölberg wird von seiner Mitte aus gespalten werden, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal, und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden weichen, die andere nach Süden, und ihr werdet fliehen ins Tal meiner Berge. Also hier steht jetzt Jahwe da auf dem Ölberg, natürlich in Übermannsgröße, stellt man sich das vor, oder ich weiß nicht, wie er sonst auf dem ganzen Berg stehen kann. Jedenfalls spaltet sich unter seinen Füßen, spaltet sich der Berg, oder dort, ja, wie heißt es dort, und der Berg, es heißt nicht unter seinen Füßen, einfach der Berg wird sich spalten, und dann entsteht ein Tal, und sobald das Volk ins Tal flieht, ist es gerettet. Also das Tal, dieser Spalt, den Gott öffnet, das ist die Rettung des Volkes. Und dann wird er kommen. Vers 5 heißt es dann, und fliehen werdet ihr in das Tal. Und Vers, wie ihr geflohen seid in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Und es wird kommen, Jahwe, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Jetzt ist die Wiederkunft Gottes. Also jetzt ist das Kommen Gottes. Jetzt kommt Gott mit seinen Engeln oder mit seinen, wer auch immer die Heiligen gemeint sind. Jetzt kommt Gott mit seinen Scharen. Und an dem Tag gibt es kein Licht. die Gestirne werden sich zusammenziehen. Das Vers 7, es wird ein einziger Tag sein, nicht Tag und nicht Nacht wird es sein, und es wird geschehen zur Zeit des Abends, wird es Licht sein, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebende Wasser von Jerusalem ausgehen, die eine Hälfte zum östlichen Meer, die andere Hälfte zum hinteren Meer, im Sommer und im Winter wird es so sein. Und Jahwe wird König sein über die ganze Erde. Das ist das, was wir in Joel gelesen haben heute. Joel Kapitel 4. Der Strom, der ausgeht, der alles bewässert, und der Herr ist König. Wie lange ist er König? In alle Ewigkeit natürlich. Das ganze Land wird sich verwandeln, alles wird sich verwandeln. Da wird genau alles genannt, für die Türme und dann wird man darin wohnen, Vers 11, und kein Bann wird mehr sein, kein Fluch wird mehr sein, heißt das. Und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Das ist die, bitte.
Das, was er hier sieht, das ist dann quasi viel stärker,
aber nur punktuell. Ich bin mir da nicht so sicher, aber in Matthäus 24 steht ja nicht von der Versammlung der Nationen.
Also das heißt, hier unterhalten wir uns tatsächlich über das, was wir auch in Offenbarung 20, glaube ich, 19 lesen, wo
der Herr der Herrlichkeit kommt. Jedenfalls in Vers 5, da steht's. In Vers 5 ist es klar, oder? Dann wird kommen Jahwe und alle Heiligen mit ihm. Dieser Ausdruck, dass Gott kommt und alle Heiligen mit ihm, das ist ein Ausdruck, der so auch übertragen wird, Paulus verwendet ihn auch, dann wird der Herr kommen und alle Heiligen mit ihm. Das ist auf die Wiederkunft Jesu Christi bezogen. Also in Vers 5 am Ende, das andere nicht, dass seine Beine am Ölberg stehen, seine Füße, dass Jahwe am Ölberg steht, das ist die Sprache, wie immer, wenn Gott kämpft, so wie er immer kämpft am Tage der Schlacht. Und dieser Spalt, der entsteht, so wie bei der ersten Ausführung, wie bei der ersten Errettung des Volkes, da entstand auch ein Spalt, nicht am Berg, aber im Wasser. Und da ist, sobald das Volk durch den Spalt durchgezogen ist, der entstanden ist, war es gerettet auf der anderen Seite. Und hier auch, sobald das Volk durch den Spalt zieht, ist es gerettet. Das ist die zweite Erlösung des Volkes, ganz parallel wie die erste Erlösung des Volkes. Aber es ist offensichtlich Bildersprache, was er hier verwendet. Gut. Damit schließen wir. Also ich wollte nur als Abschluss, um das abzurunden, ich will nur sagen, versuchen wir vorsichtiger zu sein. Wir müssen uns ohnehin immer wieder korrigieren, aber wir sollten nicht zu schnell aufgeben einerseits und nicht zu schnell meinen, wir hätten jetzt alle Antworten gefunden andererseits, sondern weiterhin forschen, beten und nicht spekulieren, sondern vorsichtig sich ausdrücken, das ist immer besser. Vielen Dank für das Gespräch, muss ich schon sagen. Ja.